Ich weiß nicht, wir sagen immer, das ist zwischen Eleganz und Grunge, den Style. Ja? Lederbänke und die schöne Bar und sonst irgendwas, aber dann sind Elemente mit Industrial Lights und sonst irgendwas. Ja? Das ist natürlich die Lichtkombination, was man dann hat. Dass der Drink einfach zuerst mal in Glas kommt, die Füllmenge passt, dann auskoniert, hingestellt, bitte zum Wohl. Ich finde, das ist schon genug. Ja? Es ist, und wenn du sagst, Leute, das mit Molekular und das macht und Riesenshow, teilweise tun die ein bisschen mehr Effort in den Präsentation oder in den Show und wollen vielleicht die Aufmerksamkeit auf die ziehen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Bill Femm. Der gebürtige New Yorker betreibt seit 13 Jahren das Jaded Monkey in München, eine Bar mit unverwechselbarer Handschrift und großartigen Cocktails. Vor seinem Weg hinter den Tresen war Bill eigentlich Konditor und landete über Umwege in der bayerischen Provinz, bevor er schließlich in München blieb. Heute ist er nicht nur als Barbetreiber bekannt, sondern auch als eine der prägenden Stimmen der Münchner Barszene. Ich wollte von ihm wissen, was eine gute Bar wirklich ausmacht, warum Atmosphäre für ihn wichtiger ist als jede ausgefeilte Technik hinter dem Tresen und wie sich die Münchner Trinkkultur in den vergangenen Jahren verändert hat. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Bill, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um endlich mal wieder in diesem Format über Drinks, über Bars, über Barkultur und auch dein Leben zu sprechen. Herzlich willkommen.
Danke, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns mal kennengelernt, das ist ganz lange her.
Oh oh.
Ja, ich würde mich wundern, wenn du dich daran erinnerst. Ich kann mich ja kaum noch erinnern. Aber es war wahrscheinlich irgendwann so 2008, 2009, so in dem Dreh. Da warst du damals gar nicht weit weg von hier. Hattest du quasi die Bar in einem Hotel. Und ich war da im Restaurant beim Essen und danach noch auf ein, zwei Drinks bei dir.
Mhm.
Und gar nicht so lange später hast du ja dann das Jaded Monkey hier in München aufgemacht.
Genau. Ja.
Aber wenn wir mal ein bisschen vordrehen, noch weiter zurückgehen in der Zeit, weil du hast eine ganz spannende Lebensgeschichte eigentlich, die in den USA losging.
Richtig.
Erzähl doch mal, wo kommst du eigentlich her und wie zur Hölle bist du in München gelandet?
Ja, ich komme aus New York und bin irgendwie nach München gelandet, weil wenn ich in New York war, habe ich ein Jobangebot gekriegt, nach Deutschland zu kommen. Und das war zuerst mal in Köln. Das hat dann nicht so richtig funktioniert. Und bevor ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich meine Ausbildung fertig gemacht bei der CIA. Und dann bin ich in ein ganz kleiner Kuhdorf, Pfarrkofen, außerhalb von Regensburg zuerst mal gelandet. Und das war für mich ein bisschen mehr als ein Kulturschock, von New York zu ländliches Bayern. Und musste da wirklich sehr schnell weg. Und durch, sagen wir mal, Freund von der Familie, das mir dieser erste Job organisiert hat, bin ich dann nach München gekommen. Und da habe ich dann angefangen, als Konditor zu arbeiten. Es war bei Café Fischer, es war in der Frauenhoferstraße und habe ich zuerst mein Glück nicht schätzen können, es in so ein toller Viertel zuerst mal zu landen.
Ja, das Viertel hast du ja gar nicht so sehr verlassen. Also du bist ja immer noch irgendwie so, dein Leben spielt sich ja an den Rändern des Viertels sozusagen ab. USA, München, davor Köln kurz, dann irgendwie.
Ah, das war ganz kurz. Das war ja Servus und Fertig.
Dann die bayerische Provinz, dann München. Mhm. Und dann eben erstmal Patisserie.
Genau.
Wie kam denn der Umschwung zur Bar? Also wann hast du gesagt, das könnte auch spannend sein, oder hast du es nebenher eigentlich schon so ein bisschen angefangen?
Das habe ich dann immer nebenher gemacht. Ich meine, ich bin dann nicht so lang in die, sagen wir mal, in klassisches Konditorei geblieben. Da war ich dann mehr Hotel im Restaurant als Patisserie betätigt. Und da habe ich immer nebenbei was gemacht. Und wo ich dann Meisterschule hier besucht habe, musste ich das finanzieren und habe natürlich dann abends dann an der Bar, verschiedene Bars immer gearbeitet und habe dann irgendwann immer wieder dann als Patissier gearbeitet, wieder an der Bar, immer wieder abwechselnd als Koch gearbeitet, als Stadtführer gearbeitet und immer nebenbei ein bisschen was gemacht, ob es auflegen oder ein bisschen mit Konzerte organisieren. Und dann irgendwann bin ich einfach beim Bar geblieben. Ich meine, ich glaube, Bar ist irgendwie schön in mich drin. Ich habe dann, glaube ich, mit 11 oder 12 meine ersten Cocktails gemacht in einem Bar von meiner Onkel. So ein Grasshopper dürfte ich sogar probieren. So, ich glaube, das Bar ist irgendwie, wir haben uns zusammengefunden.
Wie alt warst du, als du nach Deutschland kamst?
21.
Ah ja. Okay, also hast du quasi noch vor Legal Drinking Age die USA verlassen.
Ja, das ist die typische Sache. Ich meine, es war den Legal Age of Drinking war 18, wenn ich 17 war. Dann, wenn ich 18 war, habe ich das 19 gemacht. Und wenn ich 19 war, habe ich das 21 gemacht. Also okay, gut.
Okay, also hattest du einen Grund, nach Deutschland zu kommen?
Ja, okay, ich war schon 21, aber es ist lustig, mittlerweile lebe ich eigentlich länger in Deutschland oder in München als in New York.
Wie schaust du heute als Exil-New Yorker, der in München lebt, auf die New Yorker Barszene?
Ich bin nicht so oft in New York, ja, wenn es alle 3-5 Jahre ist, aber die New York Bar-Szene ist eine der besten der Welt und es ist ein, ob das denn, sagen wir, alte Bars, das schon ewig gibt. Ich habe irgendwelche Leute zufälligerweise am Samstag getroffen und die waren in New York und dann haben die von meiner alten Irish Pub erzählt. Und ich habe gesagt, ja, du warst in McSorley's. Ja. Und es ist eigentlich der älteste Pub-Bar in New York. Ja. Und es geht dann schon von dieser Irish Bars los über verschiedene Jahrzehnte. Ich meine, ich glaube, kein Land kennt sich von guter Barkultur in die 80er, 90er oder sagen wir 80er bis Anfang 90er wirklich stolzig präsentieren. Über dann die ganze neue Bars, also jetzt so Dead Rabbit, Dear Irving, und auch noch ganz normale Bars, die einfach da sind. Und es ist ziemlich Vielfalt von Bars, was in New York gibt. Ja. Es ist Bar und Barkultur ist nicht nur High-End, Cocktails, Signature-Drinks, Classics. Ich meine, das ist Barkultur ist eigentlich mehr so eine Atmosphäre, was man schafft. Ja. Und da gibt's dann wie in Restaurants verschiedene Qualitäten und Leute, die das ihren Art von einer Bar präsentieren, solange sie sich gegenüber ehrlich sind und nicht versuchen, irgendwas zu machen, dann hat jede Bar seinen Platz. Und in New York gibt's so viele verschiedene, vom Dive-Bars bis zu die tollsten Hotel-Bars.
Kannst du dich noch erinnern, was deine erste Stammbar in München war, wo du regelmäßig hingegangen
bist? Ach so, in München. Ich habe gedacht, du redest von New York. die erste Stammbar in München. Das ist echt lang hier. Aber es war, sagen wir mal, nicht High-End-Cocktailbars. Ja. hier gegenüber oder im selben Haus hier vorne ist das Flex. Ja, da habe ich dann sehr oft da abgehangen, da gab es sogar da aufgelegt. Und dann waren die erste, sagen wir, Bars, wo ich richtig ein bisschen in Kontakt gekommen bin, Substanz. Ja, ist ein bisschen mehr in Richtung Musikbars. Und dann irgendwann kommt man in verschiedene Cocktailbars oder sonst irgendwas, das vielleicht nicht mehr gibt oder dann man vergisst. Und bei einem Schumanns kommt man nicht vorbei in so einem alten Schumanns. Ja, das ist dann irgendwann ist man da.
Substanz und Flex gibt es ja beide noch. Kann man
ja
immer noch
hingehen? Ja, ich war echt erstaunt, weil ich bin heute hier gekommen und es ist noch da.
Ja, Substanz auch.
Ja.
Also insofern kann man die beide noch besuchen sozusagen.
Es beginnt nicht mit Soldaten auf den Straßen, nicht mit Sirenen, nicht mit einem Putsch. Es beginnt an einem Dienstagmorgen, zwischen Nachrichtenmeldungen, Terminen und den nächsten Scrollen auf dem Smartphone. Ein Satz, der früher einen Aufschrei ausgelöst hätte und heute kaum noch jemanden erschüttert. Die Schwerkraft der Vernunft ist die Geschichte einer schleichenden Verschiebung. Einer Gesellschaft, die sich an das Undenkbare gewöhnt. Und eines Landes, das glaubt, Demokratien würden von selbst bestehen bleiben. Persönlich, präzise und beunruhigend aktuell schreibt Daniel Fürk über Sprache, Macht, Bequemlichkeit und darüber, was geschieht, wenn vernünftige Menschen zu lange schweigen. Die Schwerkraft der Vernunft. Ein Buch über unsere Gegenwart. Und vielleicht über unsere Zukunft.
Irgendwann hast du dann eben gesagt, also du warst dann ja auch eben an dieser Hotelbar und hast dann irgendwann gesagt, ich mache jetzt meinen eigenen Laden auf.
Ja, das Hotelbar, ist gut, dass du das Hotelbar sagst, weil ich erwähne den Namen ja auch nicht mehr. Das war ein Versuch und haben alle gewusst, dass es nicht verdauer ist. Ich habe dabei gedacht, okay, ich könnte der Bar dann aufmachen, ein bisschen mehr Erfahrung sammeln und nebenbei was anderes suchen. Aber das geht dann nicht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, das hilft ja nichts. Dann muss ich dann aufhören und dann, sagen wir mal, wieder einfach rumjobben wie früher. Keine feste Anmeldung und einfach wieder in der Küche vielleicht ein bisschen arbeiten an verschiedenen Bars. Verschiedene Sachen machen, bis ich eine Location finde. Es war nie eine große Ambition, ein Bar aufzumachen. Es ist dann irgendwann, hat sich von allein gegeben.
Du hast da eine ziemlich coole Location gefunden, ziemlich nah am Sendlinger Tor, auch nicht weit von hier.
Ja.
Hast den Laden Jaded Monkey genannt. Wie kam es eigentlich zu dem Namen?
Ja, das ist, ich habe dann irgendwann ein A4-Seite von verschiedenen Namen von Bars, ob das denn so klassische Namen wie ein Bar ist, Cocktailbar, Tavern, Pub, sonst irgendwas. Und dann teilweise auch in verschiedene Wertespielen und sonst irgendwas. Und dann irgendwann wurde die Liste kleiner und Affen sind sehr geil. Und irgendeiner Kollegin von mir hat gesagt, dass ich so jaded bin. Und dann die letzte Auswahl war Jaded Monkey oder Gilded Monkey. Und dann habe ich dann mich für Jaded Monkey entschieden. Also ich finde den Namen immer noch den cool. Und was viele Leute sagen über der Bar oder Name, das könnte in New York sein, das könnte in London sein, das könnte irgendwo in der ganzen Welt. Ja. Und die Location war für mich auch sehr wichtig. Bar-Location ist A und O. Man überlegt ein Konzept, was man aufmachen will und dann sucht das passende Location oder findet eine Location und macht man das passende Konzept dazu. Und ich hatte schon irgendwie das Konzept und der Location ist schön, weil es ein bisschen ist sehr zentral, man kommt mal leicht hin, aber es ist auch noch ganz leicht abseits. Und wir haben nicht so viel Laufkundschaft, was eigentlich meiner Meinung nach gut ist. Weil Laufkundschaft ist nicht immer gutes Kundschaft. Die Leute kommen ein bisschen gezielt zu uns, erreichen es ganz leicht. Aber wie gesagt, ein bisschen abseits. Ich wollte zuerst mal, habe ich mehrere Locations in Glockenbach. Ich wollte unbedingt in Glockenbach bleiben. Aber dann habe ich gesagt, nee, ich habe genug, jahrelang genug in Glockenbach gearbeitet. Und probieren was aus. Und die große war einfach genau das, was ich dann gesucht habe. Nicht so groß. Ich mag keine große Lehnen. Ich habe mir irgendwann gesagt, ich arbeite nie wieder in einem Laden, das tags und abends auf hat, und dann auch nie wieder in einem Hotel. Das habe ich dann irgendwann wieder gemacht gegen das Bauchgefühl, und das war ein Fehler. Und deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Location.
Wie viele Jahre ist das jetzt her?
Wir sind in unser 13. Jahr jetzt.
Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
Yeah. Time waits for no one.
Ja, was ich so cool finde an eurer Lage ist, es ist so eine Straße, die sich so gar nicht nach München anfühlt. Also die hat fast schon so was München-untypisch Urbanes. Also weil die Häuser drumherum eher so, ja, die gegenüber sind eher so ein bisschen 50er-Jahre-Bausünden. Mhm. Aber es wirkt sehr, es ist so eine Straße, wo München fast architektonisch ein bisschen mehr nach Großstadt wirkt, als sie es sonst manchmal macht. Und das passt ja dann wieder ganz gut zu deinen New Yorker-Wurzeln eigentlich.
Ja, okay. Ja, das passt auch mit dem Park, weil ich habe dann irgendwann Eastside Park Bar oder sonst irgendwas, weil wir auf der Ostseite sind. Aber dann habe ich gemeint, das klingt einfach zu doof. Und das ist dann irgendwie. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen sind wir alle mit der Location zufrieden. Das sind Vor- und Nachteile überhaupt. Ja.
Du hast über die Atmosphäre schon gesprochen, dass das eigentlich das ist, was die Bar tatsächlich oder was Barkultur am Ende ausmacht. Was mir bei dir in der Bar immer wieder auffällt, ist, dass sie so wie sie ist, du könntest die eigentlich nehmen und in jede beliebige Stadt dieses Planeten irgendwie packen, weil es ein Konzept ist, was nicht irgendwie München-spezifisch ist. Auch die Einrichtung ist so, dass sie überall funktionieren würde, mit verschiedensten Einflüssen, die da irgendwie mit reinkommen. Und sie ist vor allem gemütlich. Du hast einen großen Tresen. Ich finde ehrlicherweise, ich bin der klassische Tresensitzer, weil mir an allen anderen Plätzen in der Bar normalerweise immer zu wenig los ist. Ja. Ich finde das immer langweilig. Also wenn man jetzt mit einer großen Gruppe da ist, okay.
Klar.
Aber wenn man zu zweit oder zu dritt kommt, dann ist es perfekt, wenn man
sich. Ja, das ist auch ein bisschen ein Problem bei uns. Die Pärchen zu zweit, das immer kann man mit den großen kuscheligen Eck haben. Und ja, es geht nicht immer.
Aber worauf kommt es denn an, wenn du mal an dem Beispiel eures Ladens festmachen müsstest, was macht den Laden am Ende wirklich gemütlich? Also es gibt ja ganz viele Faktoren, die man machen kann. Wie positioniert man die Bar? Was macht man mit dem Licht? Wie sehen die Möbel aus? Welche Farben nehme ich? Ja. Wie richte ich das alles ein?
Ja, zuerst mal danke für das Kompliment. Das haben wir dann auch am Anfang mehrmals gehört, dass die Bar einfach überall hingehen kann, auch mit dem Namen auch natürlich. Es war auch, bei uns ist überraschend wirklich denn super losgegangen vom Tag 1. Ja, da waren wir von 2 Leute das gearbeitet auf 4. Und die Leute haben gemeint so, ja, wie lange gibt es euch schon? Und ich so, ja, 2 Monate. Ich so, was? Was uns denn ausmacht oder zuerst mal die Atmosphäre gemütlich ist es, ich weiß nicht, wir sagen immer, das ist zwischen Eleganz und Grunge. Den Style, ja, Lederbänke und die schöne Bar und sonst irgendwas, aber dann sind Elemente mit Industrial Lights und sonst irgendwas, ja, das ist natürlich die Lichtkombination, was man dann hat. Es war teilweise ein bisschen überfordert, weil in dem Raum war gar nichts, außer 2 Rohren, das auf den Boden geschaut hat, was ein hässlicher Terrakotta-Boden war, und man freut sich zuerst mal so, hey, geil. Und dann denkt man, oh, was machen wir jetzt? Und dann überlegt man und hatte ich einen Freund, der ist Architekt, natürlich, wo haben wir das Plan aufgestellt. Und dann geht es in die Farbtonen und das Licht und wo und wann. Es war teilweise ein bisschen Fehlversuche, dass man schnell ändern musste. Aber sind schnell auf ein bisschen mehr dunklere, schmuddeliger, so aber trotzdem schönes Atmosphäre so hinzutun. Und ich glaube, die Leute fühlen sich einfach da wohl mit der Atmosphäre. Die eine oder andere versteht es nicht. Das ist okay. Wir sind nicht eine Bar für jeder. Wenn irgendwelche 10er Gruppe von Jungs da meinen, die können an die Tische tanzen. Nee, tut mir leid, das geht nicht. Irgendwann kommt es immer wieder vor und dann am nächsten Tag sind 2-3 davon da und dann genießen einfach die Atmosphäre, die wir haben und verstehen das Barkonzept. Ja. Und das ist auch wie immer wieder schon. Aber zuerst mal, was die Leute sich einfach wohlfühlen. Und das spielt alles ein bisschen eine Rolle. Wir versuchen immer die Hektik von dem Tag zuerst mal runterzubringen. Wir platzieren alle Leute, nehmen ihren Jacken ab. Und dann sieht man teilweise wieder Leute, die sich dann gleich entspannen, vor die überhaupt hinsetzen. Ja? Schnell, Hektik rein, wir gehen auf den Tisch und sagen, nee, Entschuldigung, schönen Abend. Wie viel Zeit soll ich? Wir haben einen Platz für euch da oder da. Okay, ja, darf man eine Jacken abnehmen? Oh, ja, bumm. Und dann auf einmal sind die Mentalität von denen ist ganz anders. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig für die Atmosphäre. Ja. Das sind Abende, wo richtig brechend voll sind und die Atmosphäre ist laut und gut, aber trotzdem gemütlich. Das sind Abende, wo nicht so viel los ist und ein bisschen gedämpfter das Musik, nicht so, sagen wir so, nicht so laut oder schnell Musik wie zu einem Abend, so einem Freitag oder Samstag. Und dann passt man das einfach den Leute dann ein bisschen an. Ja. Denn es ist auf der anderen Seite, wenn eine Gruppe 10 Jungs reinkommen, die sind eher der störende Faktor, als irgendwann die Leute der Stimmung reinbringen am Freitag. Ja, es ist so ein bisschen eine Balance zu finden.
Ich finde auch den Gedanken schön, dass man sagt, man begrüßt die Gäste quasi in so einer Welt, wo sie den Alltag am besten vor der Tür lassen. Also erstmal so.
Ja, das ist ein Teil von meinem Bar, oder?
Genau.
Es ist
erstmal die Leute ankommen lassen, einmal erden, Jacke abnehmen, Jacke verräumen.
Weil die Stress und Hektik, was die reinbringen, gibt mir gleich weiter an, genau. An Staff und Personal und Ablauf und andere Gäste. Und es funktioniert ganz gut. Teilweise Leute verstehen es nicht, aber es ist erstmal runterkommen. Willkommen. Ja. Ich finde das Schlimmste, was passiert ist, wenn du in eine Bar reinkommst. Es kommt darauf an, was für ein Bar. Wenn du in eine normale Piers-Bar reingehst und setzt dich hin und der Kellner sieht dich irgendwann. Aber wenn du in bestimmte Läden reinkommst, ich finde es immer schlimm, wenn die Gäste nicht mal zuerst mal wahrgenommen wird. Ja. Und es ist dann vom Layout von der Bar und sonst irgendwas, wo man an der Bar steht, hat man einen Überblick von das ganze Bar und sieht, wenn irgendjemand reinkommt. In bestimmte Monate haben wir am Freitag, Samstag auch ein Torsteher. Nicht nur, dass die Leute nicht laut oder irgend nicht reinkommen. Es ist einfach auch noch, dass wir nicht überrannt sind und dass er auch den Ablauf kontrolliert. Dass er sagt, okay, hallo, hier sind die Karten, seid 4 Personen, wir haben gleich einen Tisch für euch.
Was ich bei euch immer ganz schön fand, ist, dass ihr, klar, ich kann bei euch auch jeden Classic-Cocktail bestellen. Das gehört ja auch irgendwie zu jeder guten Bar dazu. Aber ihr habt ja auch sehr viele Eigenkreationen, wo ihr viel Liebe reinsteckt, wo ihr euch...
Eigentlich nur Eigenkreationen. In der Karte sind nur Eigenkreationen. Und okay, das sind natürlich Longdrinks wie Cuba Libre oder Moscow Mule, das ist natürlich nicht von uns. Alle Cocktails sind Eigenkreationen. Wir machen auch natürlich, wie du sagst, die Klassiker. Es sind viele Sachen, was wir nicht machen. Was die Leute zuerst mal auch noch begreifen mussten. Aber das heißt nicht, weil ich diesen Drink bestelle und nicht kriege oder dass wir die Zutaten nicht da haben oder es nicht mache, dann versuchen wir immer wieder, denn was von uns zu entfernen, das in der Richtung geht.
Ja, und was eben an euren Eigenkreationen so toll ist, es gibt ganz viele Bars, die machen inzwischen so eine Riesenshow darum. Also da kommt man sich fast vor, als würde man so einen Chemiebaukasten vor sich hingestellt bekommen. Und dann gibt es Bars, die machen einfach nur ein Glas und Drink rein und einen Eiswürfel. Und ich bekomme, also es mag auch ein ganz toller Drink sein und auch eine Eigenkreation, aber es ist halt, ja, es ist nur der, also sehr puristisch. Und ihr seid irgendwo so dazwischen. Also ja, es ist okay. Immer so ein bisschen
Schön, dass du das sagst, ja.
Es ist immer so ein bisschen Gamification quasi dabei. Es ist immer nicht nur die Flüssigkeit sozusagen, sondern es ist auch immer so ein bisschen Liebe in die Gestaltung, in die Präsentation gesteckt.
Ja.
Vielleicht kommt da auch die Patisserie-Vergangenheit so ein bisschen durch.
Boah. Ja, ich meine, zuerst mal ist es die Ablauf muss stimmen. Ja. Also, wenn das Ablauf nicht stimmt, dann können die Cocktails darunter leiden. Und wie du sagst, dieser Zwischenpunkt, was du sagst, dass wir vielleicht haben, finde ich eigentlich ein sehr schönes Kompliment, denn dass die Leute es denn schätzen, weil ich finde es nicht schlimmer als irgendjemand, das ungefähr 10 Minuten für einen Cocktail braucht. Und dieser Hand Gäste macht und die Bewegung. Andererseits hast du auch gesagt, okay, wenn ich einfach nur ein Premix habe, was wir auch haben, in ein mildgeklärter Rum Punch, das muss man machen, weil ich 24 Stunden habe, und einfach da einschenken, buff, und okay, ja, ist es auch vielleicht ein bisschen zu sehen. Aber ich finde, wenn wir als gutes Team arbeiten, ja, dass wir nicht immer alles absprechen musst, dass wir den Rhythmus halt nicht hektisch wird und dass der Drink einfach zuerst mal in Glas kommt, die Füllmenge passt, dann auskoniert, hingestellt, bitte zum Wohl. Ich finde, das ist Show genug. Ja. Es ist, und wenn du sagst, Leute, das mit Molekular und das macht und Riesenshow, teilweise tun die ein bisschen mehr Effort in den Präsentation oder in den Show und wollen vielleicht die Aufmerksamkeit auf die ziehen. Ich denke, so wie du das gesehen hast, hoffentlich sehen es Leute mehr, weil sie sagen, okay, die messen nichts ab. Die arbeiten hier, es stimmt alles, es ist super und wir warten nicht lang und dann kriegen wir ein super ausgestelltes Drink, das harmonisch ist. Und ich finde, das ist sehr wichtig, als einfach ein Show rauszumachen oder so viel neue Technik reinzubringen. Das haben wir auch immer wieder. Ein paar Sachen haben wir jetzt weggelassen. Aber ich sage immer so, it's more than a feeling than a science. Und deswegen arbeiten wir so, wie wir arbeiten. Und wenn es gut ankommt, dann mehr ist zu viel, man kann nicht sein mit sowas.
Wie sehr lässt du dich da eigentlich von Trends beeinflussen? Also ich kann mich noch erinnern, als wir mit dem Podcast, man kann es am Namen noch erkennen, gestartet haben, war Gin natürlich ein Riesenthema. Das ist so ein bisschen wieder abgeflacht. Ich würde fast sagen, darfst mir aber gerne widersprechen, wenn du es anders siehst. Ich würde sagen, wir haben gerade vielleicht so ein bisschen so ein Mezcal-Tequila-Trend, der stärker wird. Und das kommt ja alles und geht wieder. Und dann haben wir mal wieder irgendwie was anderes. Mal gucken, wo wir als nächstes landen. Hm. Aber wie wichtig sind dir solche Trends, wenn du jetzt wirklich rangehst, auch mit deinem Team und überlegst, was können wir Neues machen?
Gar nicht. Man soll ein Trendsetter sein, oder? Nicht, dass ich sage, dass wir Trendsetter sind. Irgendeine Zeitschrift hat es rausgebracht, dass wir geben einen Takt an oder machen neue Trends. Das würde ich denn wirklich nicht sagen. Das habe ich gelesen. Ich habe nicht einmal gewusst, wer das geschrieben hat. Und ich so, ja, das stimmt. Ja. Ich habe ein paar Leute erzählt und die haben natürlich auch gelacht. Aber die Trends selber finde ich nicht klar. Man möchte das irgendwas denn anbieten. Aber ich kann nicht auf einmal, sagen wir, die Barregal ausräumen und die ganze Bourbons oder Whiskys oder sonst irgendwas so haben. Und jetzt haben wir nur Tequila und Mezcal. Das geht nicht. Da muss irgendein Balance sein. Ich glaube, wir haben genug Tequila und Mezcal. Klar, wir können alles in der Backbar haben. Wenn Leute permanent fragen wegen irgendwelchen Mezcal-Drinks, dann natürlich setzen wir ran und wenn wir eine neue Karte machen, haben wir eine bestimmt bis dahin und setzen uns drauf. Oder wir haben eins im Petto, was irgendwann auf die neue Karte kommt und das empfehlen wir. Das ist, jetzt mit der neuen Karte ist ein Mezcal Tequila Drink auf der Karte, was sehr gut ankommt. Da schon. Aber ich würde jetzt sagen, es ist ein Trend. Es ist einfach der, wenn die Nachfrage da ist, dann versuchen wir das dann zu machen. Wir sagen nicht einfach, nee, das gibt's nur, was in der Karte ist und kam klar damit. Wir möchten einfach nur die Gäste auch noch ihren Geschmack so gut wie möglich treffen. Es ist eine Art und Weise, wie ein Gast das anfragen kann, was gut ankommt und was nicht gut ankommt. Aber in der Regel versuchen wir das dann schön zu machen. Ich glaube nicht, dass es irgendein Trend zum Following ist. Es ist einfach, du siehst, dass da eine Nachfrage ist und bietest irgendwas an.
Wenn du mal so fernab all dieser Trends nachdenkst, was würdest du denn sagen, wovon trinken wir zu wenig, gerade in München? Also was ist so ein bisschen unterrepräsentiert, wo du sagst, eigentlich könnten wir da mehr mitmachen?
Ja, natürlich hat man seine beliebte Spiritose, aber eine Frage vielleicht ein bisschen anders zu antworten, die Münchner trinken einfach viel zu wenig jetzt. Es ist denn, wenn denn früher eine Gruppe da war, wir haben mit 3-4 Runden getrunken, in kurzer Zeit sind die Leute da und setzen sich vor 2 Drinks, was okay ist. Wenn der Platz da ist, ist es okay. Ich meine, wir sind da und die Leute, es ist auch wie ein guter Stammgast. Ein guter Stammgast kommt nicht jeden Tag und lässt einen Haufen Geld da. Es ist was für er für Atmosphäre, ob er der Bar schätzt, ob er uns schätzt, andere Leute vielleicht mitbringt. Und das Verzehr ist nicht so wichtig. Aber wenn Leute da sind und wir andere Leute wegschicken musst, und die setzen da für 2-mal geschmolzene Eiswürfel, nicht böse gemeint. Denn es ist einfach die Frage, Leute trinken allgemein ein bisschen weniger. Ich weiß es nicht, ob das mit einer Corona was zu tun hat oder neue Generation, dass sich sehr zurückhaltend sind. Aber es ist teilweise Leute, die reinkommen in der Bar und wollen nichts bestellen.
Es ist eigentlich eine spannende Frage, weil es kann ja, also es gibt ja generell schon einen Trend, dass vielleicht mehr alkoholfrei getrunken wird.
Wir haben zuerst mal in 13 Jahren eine alkoholfreie Karte gemacht, auch Eigenkreationen, das viel zu gut läuft. Wir haben zu viel Mühe gemacht. Aber dazu haben wir auch immer wieder eine neue Spezialkarte oder unsere Sommer- und Winterkarte und immer wieder einer. Aber es sind sehr viel alkoholfreien Cocktails zur Zeit. Leute, das wirklich entweder Low-Volume-Drink oder alkoholfrei.
Und dann habe ich aber gleichzeitig das Gefühl, dass es mehr Leute gibt, die pur trinken, also die hochwertige Spirituosen,
das
Whisky
stimmt auch.
Zum Beispiel, auch gerne mehr wieder pur trinken, was ja zum Beispiel gerade bei Whisky über ganz viele Jahre in meiner Wahrnehmung eigentlich war Whisky, außer bei wirklich Kennern, die wissen, was sie tun und Liebhabern, war Whisky lange Zeit ziemlich out.
Ja, das find ich auch, dass viel Spirituosen pur getrunken wurden und auch noch Sachen, sagen wir, dass ein bisschen hochwertiger sind. Finde ich gut. Wir haben nicht die ganze Zeug in Backbar, dass das einfach verstaubt. Und ich finde, Leute schätzen einfach die Spirituosen. Aber ich hab das Gefühl, dass es auch noch viel mit Zeitschriften, was es jetzt seit Jahren gibt, sogar Kochshows und sonst irgendwas. Wenn ich erinnere, wenn ich nach München gekommen bin, teilweise, was man zu essen gekriegt hat, oder in Bars, was man gekriegt hat, war auf ein ganz anderer Level als jetzt. Ja? Und ich glaube, diese ganze Fernsehproduktionen in Film, in Fernsehen und diese ganze Zeitschriften und Internet natürlich, die Leute sind ein bisschen eher ausgebildet, wenn die im Laden reinkommen. Ja? Gibt es bestimmte Zeitschriften und wenn du das aufschlägst und lest, dann weißt du, okay, innerhalb von 2 Wochen spätestens kommt einer und will diesen Cocktail bestellen. Ja. Und groß und ganz ist es super, dass die Leute sich denn mehr zutrauen an pure Spirituosen.
Wenn wir nochmal so ein bisschen speziell auf München schauen, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, gerade in den letzten Jahren, also die Münchner Barkultur war ja auch im Schnitt im Vergleich zu ganz Deutschland immer eine sehr gute, auch durch Leute wie Bill Deck, wir haben vorhin kurz über ihn gesprochen, der auch schon hier zu Gast war.
Ja, da gibt es genug Namen von München in der Vergangenheit, dass man erwähnen kann. Und ich finde, mehr als in sonst wo in Deutschland.
Genau, und ich habe aber gerade die letzten Jahre das Gefühl, dass wir es in München viel besser schaffen, aus dieser Bar-Szene auch so eine Community zu machen. Mhm. Also auch durch Leute wie Ecki mit dem Cocktail-Festival, das ja jetzt auch wieder stattfindet. Aber dass da eben auch mehr passiert, dass man sich untereinander wieder besser vernetzt und sich nicht ab und zu einfach nur an den Tresen setzt von den Kollegen und guckt, was die so machen, sondern dass da auch wirklich Verbindungen entstehen, man sich gegenseitig supportet, was man viele Jahre vielleicht so nicht gemacht hat.
Well, klar, ich meine, wo teilweise eben ist auch aus der Patisserie, Kruiderei, ne? Das sind Leute, die einfach ihre Rezepte einfach nicht weitergibt. Oder wenn ihr das gibt, das kenne ich vom Backen und Patisserie, dass irgendein gescheiter Zutat fehlt. Mhm. Oder natürlich, okay, als Konditor soll man wissen, wie man mit diesem Rezept umgeht, aber die, auch keine Technik da, ob das aufschlägt oder sonst irgendwas. Und in der Barszene war das dann früher auch so. Nicht einmal, ja, wer ist dein Spirituosenhändler? Frage ich dir nicht. Wo hast du diese Spirituose? Aber es ist schon eine Weile hier. In München haben wir auch ein Bar-Community angefangen. Es ist ein Münchner Bar-Circle. Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mittlerweile gibt es ein neuer, ich weiß nicht, wie die sich nennt. Und es ist klar, dass man sich unterstützt untereinander. Ja, wieso denn nicht? Wenn jemand mich nach einem Cocktailrezept fragt von unserer eigenen Kreation, kriegt er. Solange er es denn so macht, wie in das Rezept steht und so weiter verkauft. Ja? Das sind Cocktails von Jaded Monkey, das früher oder für mir, das früher in anderen Barkarten war. Alles fein und gut, aber you know, wenn dieser Name bleibt, dann halte ich an das Rezept und präsentiere es so wie es ist. Aber warum soll ich oder andere Leute nicht fragen, ob die mir irgendeinen Tipp gibt oder unterstützt? Ich meine, ich finde das für wichtig. Es ist auch, Konkurrenz ist nicht Kampf. Es belebt die, sagen wir, deine Qualität oder das, was du machen willst. Ja. Zusammenarbeit ist sehr wichtig, solange man mit die Personen auch noch versteht. Und nicht den Rezept nimmt, ein Zutat endet und das unter einem Rahmen verkauft und dann so vermarktet.
Was wahrscheinlich auch vorkommt.
Ja.
Aber damit hast du mir eigentlich schon die perfekte Brücke zu quasi meiner Schlussfrage gebaut. Wir sind hier jetzt so im Frühling, auch wenn es gerade draußen nicht so aussieht, aber die Sonne kommt jetzt wieder öfter raus. Was ist denn gerade so dein Lieblingscocktail, den du jetzt heute hier den Hörern empfehlen würdest und was packst du da rein?
Das Lieblingscocktail, ich meine.
Oder der, den du
der jetzt... Leute fragen immer, was ist dein Liebling? Mach du meinen Lieblingsdrink? Also, nee, dein Lieblingsdrink mach und sonst irgendwas. Ich sage immer, das beste Drink oder Lieblingsdrink ist das, was du in der Hand hast. Und das, was ich dann auch immer sage, ist, everything tastes better with bourbon. So.
Also wenn ich stelle die Frage anders. Wenn ich dich jetzt fragen würde und sagen würde, mach mir einen Drink, egal was, was würdest du mir hinstellen?
Ah, das ist schwer. Du bist nur ein nerviger Gast, der so in der Bar kommt. Ich schaue mich an.
Ich weiß es ja selber nicht.
Was für ein Tipp ich bin und mach mir der passende Drink. Ja. Ja, du kriegst einen Schnaps in der Bier und einen dritten Arsch, dass du rausgehst.
Nein, Entschuldigung. Auch okay.
Nein. In meinem Sommer, wir haben eine Sommerkarte natürlich und da ist auch Bourbon, vom Bourbon, Gin und sonst irgendwas. Aber wenn, sagen wir mal, jetzt ein bisschen mehr frühlingsmäßiges, sommermäßiges Gefühl, dann vielleicht irgendwas ein bisschen leichter, ein bisschen wässriger. So, dann vielleicht was mit Tee oder eine Kombination von irgendeiner Tee und Wasser. Bisschen Sodawasser, belebt dein Drink auch noch, die Kohlensäure, frischt das Drink auf, macht das Wasser, macht das Alkohol, Molekül ein bisschen kaputt, was normalerweise in den Geschmack vom Alkohol bindet und dann öffnet diese ganze Spirituose ein bisschen mehr. So was Leichteres. Ich meine, es wird auf der nächste Karte kommen, es ist ein Drink, das wir immer wieder bringen, es ist ein Loretto Iced Tea, es ist mit Bourbon, Aprikosenlikör, Vanillelikör, aber nicht zu viel. Limettensaft, Tee und Cranberry-Saft. Und das ist, was man gutes, leichtes trinken kann.
Ich danke dir sehr für die Zeit und dass wir über all die Themen mal so ein bisschen sprechen konnten.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Es gibt einen anderen Barkeeper, den Namen, was du nie hast, dem hilft mir geehrt, dass du mich auch nach Hause gesucht hast.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.